das, was ich so beobachte, ist, aus der Angst vor Spaltung spalten wir. Das ist total paradox.
Wir warten eigentlich nur darauf, dass bestätigt wird, oh, die Person kann es vielleicht doch nicht oder macht es doch nicht so, wie ich es möchte, und dann reiße ich im nächsten Moment wieder die Zügel in meine Hand. Herzlich willkommen im Leading Well Podcast, dem Interview-Podcast für gesundes Arbeiten und neues Führen. Wir sind Benjamin Rolf
und Karin Lausch von CoEffect. Und einmal im Monat sprechen wir beide über gesunde, zukunftsfähige Führung.
Zusätzlich zu den zweiwöchigen Interviews schaffen wir hier einen Raum für Führungsfragen, die uns gerade besonders bewegen. Führung verändert sich gerade wie nie zuvor. Was das für uns und unsere Arbeitswelt bedeutet, das werden wir hier diskutieren.
Future Leadership ist mehr als ein paar moderne Tools und Methoden. Wir sprechen hier über Haltung und Werte, über Gesundheit und Vertrauen, über Zusammenarbeit und Wirksamkeit. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Let's go! Herzlich willkommen im Future Leadership Deep Dive Nummer 8 heute, unsere erste Folge im neuen Jahr. Wir haben nämlich das Jahr so richtig entspannt und langsam angehen lassen, denn das letzte Jahr ist ganz schön zackig ausgeklungen und da haben wir uns einfach mal ein bisschen mehr Zeit zum Luftholen genommen. Umso mehr freuen wir uns, jetzt wieder hier zu sein, oder Benjamin?
Absolut, frohes neues Jahr, könnte man fast noch sagen. Ja, nicht mehr so ganz, aber nee, tatsächlich tat, glaube ich, ganz gut, mal so ein bisschen das Jahr langsamer beginnen zu lassen, so für uns selbst natürlich, fürs Unternehmen, aber auch für die Formate. Das ist ja natürlich auch ganz spannend. Wir stellen uns ja auch immer wieder die Frage, was bringt so ein neues Jahr? Wie können wir uns auch weiterentwickeln? Wie können wir aber auch diese Formate hier weiterentwickeln? Und so ein paar Dinge haben wir ja schon mal angestoßen, oder?
Ja, an der Stelle wollen wir uns mal ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben ja unseren Newsletter Effective Friday, der jeden Freitag früh erscheint und inzwischen auch wirklich viele, 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 viele Menschen, die ihn lesen, was uns total freut. Und wir machen uns natürlich auch immer Gedanken, wie wir noch besser werden können, wie wir euch noch mehr Mehrwert bieten können, auch mit unserem Newsletter. Und dann haben wir einfach mal eine Umfrage gemacht und haben wirklich unfassbare 200 Rückmeldungen direkt am ersten Tag bekommen. Also wirklich Wahnsinn. Und da waren tolle Anregungen dabei und vor allen Dingen war da einfach unheimlich viel Liebe dabei, die auf uns herabgeregnet ist. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank. Ihr habt uns einfach so schönes Feedback gegeben, wie inspirierend und wertvoll unser Newsletter für euch ist. Das hat uns sehr berührt. Und wir sind einfach auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch damit auseinandergesetzt habt. Und für uns sind diese Rückmeldungen einfach super wertvoll.
Und wir alle wissen ja, wie gerne man immer so Feedback gibt, wenn man drum gebeten wird, ne? Genau. Also das ist das, was ich mir auch so dachte. Also wenn ich jetzt irgendwo ein Newsletter habe und da steht, ja, gib mir mal gerne Feedback 3 bis 5 Minuten. Also es ist schon immer eine Hürde, ne? Und umso mehr dachte ich so, wow, ne? 200 Rückmeldungen und 200 Mal eine Person, die sich ja mindestens mal 5 Minuten ja wirklich Zeit genommen hat. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch so super gefreut hat. Ne? Es ist ja nicht so ein, hey, irgendwie macht weiter so, sondern da sind so viele Gedanken drin gewesen, die uns jetzt auch nochmal wirklich weiterhelfen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wir machen uns ja auch immer wieder Gedanken, was wir noch so Kleines zurückgeben können. Und eine dieser Dinge wird jetzt tatsächlich auch im März folgen. Für alle die, zumindest die jetzt auch hier vor Ort in Hamburg sind, haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet mit unserem Partner Factory Hammer Brooklyn. Wir werden am 20. März abends um 17.30 Uhr eine kleine Masterclass veranstalten zum Thema Führung in Krisenzeiten bzw. Leading in Uncertain Times. Das ist ein Thema, was uns gerade viel begegnet, auch ich würde sagen jetzt schon in den letzten Monaten immer wieder auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Führungskräften. Und deswegen haben wir gedacht, werden wir da mal was Kleines auf die Beine stellen, eine kleine Masterclass, eine Stunde wirklich von uns mal konzentriert, ein paar Impulse. Wie können wir tatsächlich in Zeiten von Wandel, von Unsicherheit, von wirtschaftlichen Spannungen einerseits umgehen natürlich mit den steigenden Anforderungen und Herausforderungen für uns selbst, aber auch gemeinsam im Team. Wie können wir gesund bleiben, vertrauensvoll auch zusammenarbeiten? Das sind ein paar Themen, die uns beschäftigen werden. Da wird es eine Stunde Input von uns geben, aber danach noch ganz, ganz viel Gelegenheit, sich auszutauschen, natürlich auch mit uns, aber auch mit anderen in den Austausch zu kommen. Wir werden den Link zur Anmeldung einmal in die Shownotes teilen und wir würden uns natürlich freuen, wenn viele von euch auch da mit dabei sind.
Genau, wir haben ja auch unser Office in der Factory, im Factory Network in Hammer, Brooklyn, und das ist auch wirklich eine tolle Location, in der man einfach richtig gut netzwerken kann. Von daher freuen wir uns auf zahlreiche von euch, die Lust haben, uns mit einem Besuch zu beglücken und mit uns in den Austausch zu gehen.
Genau, also sehen wir uns am 20. März. Wir springen jetzt mal weiter rein in die Folge. Ask me if you can. Wir sind jetzt auch schon bei unserer nächsten, vielleicht auch ersten und beliebtesten Kategorie, würde ich es mal bald nennen. Karin, jetzt 2 Monate fast ohne unsere jeweils 3 magischen Fragen. Ich glaube, da hat uns auch ein bisschen was gefehlt, wahrscheinlich auch unseren HörerInnen ein bisschen was gefehlt. Wir haben wieder jeweils 3 würzige Fragen mit dabei. Ich starte mal rein. Bist du bereit?
Yes.
So, wir probieren das ja manchmal so ein bisschen ans Thema auch zu orientieren. Ich habe das heute mal so gemacht. Die erste Frage, vielleicht ein bisschen auch global geschaut. Wir haben ja aktuell so ein paar globalere Themen auch immer mal wieder, die uns so beschäftigen. Frage an dich, auf welche Verantwortung hättest du überhaupt keine Lust?
Das ist eine gute Frage. Finanzministerin sein.
Oha. Ja, okay. Ja.
Hätte ich überhaupt keine Lust. Das ist, glaube ich, im Moment keine schöne Aufgabe.
Ja.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, du vielleicht? Ich würde sagen, Finanzminister. Nein.
Mir würden auch noch 50 mehr einfallen, glaube ich.
Ja. Das ist mir gerade so eingefallen.
Gut, finde ich gut. Ja. Cool, 2. Frage. Wann fällt dir, also in welchen Situationen fällt dir es schwer, Dinge zu delegieren?
Ich glaube, mir fällt es dann schwer, Dinge zu delegieren, wenn ich manchmal das Gefühl habe, sie sind so klein. Das kann ich doch noch mal eben machen. Mhm. Das ist ja immer die Gefahr, ne? Also so spüre ich das. Ich denke dann immer so, ja gut, das mache ich eben noch mal mit. Und die Summe der Kleinigkeiten macht dann ja auch Großes. Und da bin ich echt viel, viel besser geworden schon. Aber ich neige grundsätzlich immer dazu zu denken, das kann ich doch jetzt nicht abgeben. Ist doch viel zu klein. Also für mich war das auch so ein Learning, als wir unsere liebe Kollegin dazu geholt haben, die uns einfach unterstützt in diesen ganzen administrativen Prozessen, diese Dinge wirklich dann abzugeben und nicht nochmal hier und nochmal da und das auch noch zu machen, um die andere Person jetzt damit nicht zu behelligen. Ja, ich würde sagen, da fällt es mir dann schwer, aber ist schon viel besser geworden.
Kann ich aber gut verstehen, ne? Also entweder man denkt so, man kann es ja nicht abgeben oder das mache ich jetzt auch mal schnell alleine, ne? Kriege ich jetzt irgendwie auch noch hin. Und dann sind es 100 von diesen Dingen am Tag.
Genau.
Man hat nichts anderes gemacht. Ja.
Genau.
Ja. Ja, cool. 3. letzte Frage. Wir waren alle vielleicht auch schon mal in Situationen, wo uns Verantwortung auf gewisse Art und Weise übergeben worden ist. Was ist die schlechteste Weise, Verantwortung zu übergeben, was du vielleicht jemals schon mal erlebt hast?
Die schlechteste Weise, Verantwortung zu übergeben, ist es gar nicht zu tun und trotzdem zu erwarten, würde ich sagen. Also ich übergebe gar nicht explizit die Verantwortung, erwarte aber im Nachhinein trotzdem, dass sie genommen worden ist. Das passiert tatsächlich sehr oft, das ist echt ein Paradoxon, weil unsere Erwartungen ja fast nie explizit sind, sondern immer implizit. Also wir reden viel zu wenig darüber und wir doch echt immer super darin sind, sehr viel zu erwarten, ohne mal den Gegencheck zu machen, was wir eigentlich dafür getan haben, dass das auch passieren kann, ja.
Und dann trotzdem total enttäuscht sein, ne? Dass die Dinge nicht eintreten. Ja. Ich glaube, kennen wir alle in vielen Lebenslagen.
Ja. Und sich auch einfach mal zu fragen, wenn man so total enttäuscht ist, weil irgendwer die Verantwortung nicht genommen hat, auch mal zu sagen, woran mache ich das eigentlich fest, ne? Und wie ist es dazu eigentlich gekommen und welche Rolle spiele ich dabei? Das finde ich immer, also die Antworten könnten interessant sein.
Ja, fühle ich sehr. Ja, das ist schon so.
Jetzt kann man ja schon gut erahnen, um welches Thema es heute geht. Ich mache mal weiter, weil ausnahmsweise habe ich das auch mal gemacht, unsere Fragen aufs Thema zu, wir machen das ja eigentlich immer inzwischen. Das ist ja ein ungeschriebenes
schon,
Gesetz.
Schon, ne? Irgendwie schon.
Insofern geht es natürlich auch bei meinen Fragen um Verantwortung. Und meine erste Frage an dich, Benjamin, ist, was bedeutet das Wort Verantwortung überhaupt für dich?
Gute Frage. Also ist ja irgendwie ein spannendes Wort, weil irgendwie steckt der Antwort mit drin, ne? Also Antworten zu haben oder Antworten zu geben, das ist für mich vielleicht irgendwie so eine Brücke, wo ich gerade überlege, so fällt mir dazu irgendwas ein, aber ich finde, es hat für mich sehr viel damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich will aus freien Stücken heraus etwas beitragen. Also es hat sehr viel so mit einem eigenen Beitrag zu tun. Es hat sehr viel mit einem Wertstiften zu tun, den ich für mich selber sehe. Aber in eine Rolle von oder ein Gefühl der Initiative zu gehen. Also ich fühle mich selbst so motiviert, auch wirklich den Schritt nach vorne zu machen. Und wenn ich so auf mein Arbeitsleben zurückgucke, ich glaube, dann ist gerade dieser letzte Aspekt der gar nicht so häufig da war, ne? Also ich habe schon das Gefühl gehabt, irgendwie mir wurden Dinge übergeben, aber wirklich so dieses, da ist dieser Drive, ich möchte aus freien Stücken nach vorne gehen, ich habe vielleicht irgendwie auch so eine Neugierde, so eine Leidenschaft, so ein Interesse daran, weiterzugehen, mehr herauszufinden zu einem Thema, das Gefühl hatte ich nicht häufig im Angestelltenverhältnis zumindest, ja.
Ja, sehr gut. Ich mache mal direkt weiter. Ähnliche Frage wie bei dir eben, wo fällt es dir schwer, was abzugeben?
Okay. Das ist eine gute Frage. Also ich fand deine Antwort schon sehr gut. Kann ich mich auch reinfühlen? Bei mir ist es, glaube ich, ich muss schon sagen, bei mir, ich merke es immer mal wieder in Momenten, wo ich das Gefühl habe, der Feedback-Prozess könnte, ich erwarte, dass der Feedback-Prozess kompliziert wird, was am Ende bedeutet, ich habe irgendwo eine innere Erwartung, dass vielleicht eine Person bestimmte Dinge nicht so machen würde, wie ich sie machen würde. Und dann tatsächlich für mich, und das ist ja auch wieder eine Annahme, das Leben leichter machen zu wollen, indem man es selber tut. Und das sind teilweise nicht mal nur die kleinen Dinge, ne? Und in Klammern, ist keine positive Eigenschaft, ne? Also so wirklich so, ja, gerade bei Dingen, vielleicht manchmal ist ja vielleicht auch ein bisschen Spaß dahinter oder man hat so das Gefühl, hey, ich habe da schon irgendwie das irgendwie 100 Mal gemacht und auch wenn ich jetzt 2 Stunden dafür brauche, aber ich spare mir so ein bisschen dieses dann nochmal lästig Feedback geben und nochmal eine Schleife drehen und so. Das ist es manchmal schon. Und gleichzeitig ist dieser Prozess natürlich das auch jemand wachsen sehen und das zu begleiten, was sehr erfüllend sein kann, aber man muss sagen, auch schon natürlich etwas, was aufwendig sein kann, ne? Und das ist schon auch ein Teil von Führung, sich auch darauf einzulassen, definitiv.
Ja, und die Freude daran auch zu haben, ne? Also genau daran ja die Freude zu haben, dass es nie fertig ist, dass es eigentlich immer weitergeht, dass du diese Schleifen immer drehst und Ich finde auch, es ist halt total menschlich, was du gerade beschreibst. Und ich glaube, gerade wenn es so um Verantwortung geht, dann ist es so hilfreich in der Führungsrolle, sich diese Dinge auch einfach ehrlich einzugestehen. Ne? So, weil nur dann, wenn ich das weiß, dann kann ich ja auch irgendwie einen Hebel daran setzen, um solche Dinge besser zu reflektieren, anders zu machen, den Leuten, für die ich verantwortlich bin, mehr Raum zu geben, um Verantwortung zu nehmen. Ne? Das ist richtig, richtig wichtig. Ja, super.
Auch zuzulassen, dass andere Menschen andere Lösungswege finden können und sich dafür halt zu öffnen, ne? Weil ich glaube, das ist eine Chance, die wir sehr schnell irgendwie vergeben. So, wir denken, wir haben diesen einen Lösungsweg für uns im Kopf und gefunden. Und das ist ja tatsächlich, wir unterbinden damit sehr viel Möglichkeitsraum, ne? Das ist es eigentlich.
Ja, das ist so ein bisschen, mach du es, aber bitte so, ja,
genau,
wie ich es will.
Ja,
ne?
Ja. Und hier sind Schritte 1 bis 10.
Genau. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Genau. Dritte Frage. Welche Verantwortung nimmst du dir, obwohl du es gar nicht müsstest?
Ja, ich würde schon sagen, Verantwortung ist vielleicht eine andere Form von Verantwortung. Ich würde eher sagen, im Zwischenmenschlichen für manchmal auch ein bisschen zu sehr für das Wohlbefinden und auch Emotionen anderer Leute. Und anderer Leute in dem Sinne kann ja tatsächlich irgendwie auch sogar freundschaftlich sein, ne? Also so ein bisschen so, ich finde, eher so aus so einer People-Pleaser-Logik Dinge zu tun, damit es anderen Menschen gut geht, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt in dem Moment die Verantwortung, damit irgendwie es der Person auch gut geht und sehe da tatsächlich sehr, sehr viel Einfluss in dem Sinne vielleicht oder dementsprechend natürlich irgendwo auch Verantwortung bei mir selber, ne? Also das ist sowas, wo ich denken würde, oh, da könnte ich mich manchmal ein bisschen mehr von abgrenzen.
Cool. Ja, ich hatte tatsächlich auch mal eine Führungskraft, die ich begleitet habe im Coaching. Da war für sie so die Erkenntnis, dass sie tatsächlich auch in die Vorverhinderung geht von negativen Emotionen, die entstehen könnten im Team. Es war so ein großer Veränderungsprozess. Und sie war immer total darauf erpicht, es alles so gut wie möglich zu kommunizieren, so wenig wie möglich Schmerz zu erzeugen. Und die Erkenntnis war eigentlich, dass es doch eigentlich auch irgendwie gemein ist, wenn die Leute das gar nicht fühlen dürfen. So, ne? Das fand ich total schön, weil das ja auch so ein Entwicklungsprozess ist. Deswegen finde ich das super, dass du das sagst, weil ich glaube, wir gehen oft in so eine Art, wir möchten da, dass es den anderen gut geht. Und dann aber auch anzuerkennen, dass es gewissermaßen ja auch zu einem Entwicklungsprozess gehört, die Dinge auch selber zu durchleben, wie wir es im echten Leben ja auch müssen, ne? Also da müssen wir auch irgendwie mit unseren Dingen klarkommen. Finde ich eine total schöne Erkenntnis.
Ja, und man antizipiert einen Unfall, der in 100 Kilometer passieren würde und wissen noch gar nicht, was bis dahin passiert, ne? Das ist ja manchmal, ja, genau, auch, ne? Also so, wie du sagst, so viele Vorannahmen und in dem Sinne ja auch wieder irgendwie vielleicht auch einen Entwicklungsweg oder insgesamt irgendwie auch ein Miteinander auf eine Art und Weise zu beeinflussen, die vielleicht gar nicht notwendig wäre, ne? Finde ich, das steckt schon sehr, sehr viel dahinter. Ja.
Sehr gut, das war es auch schon wieder mit unseren drei Fragen. Let's go. Look closer.
Wir schauen auch immer mal wieder rein, was uns gerade so umtreibt und beschäftigt. Und tatsächlich ist diese Folge hier gerade sehr aktuell und wird vermutlich auch sehr aktuell dann live gehen. Und ein Thema, was uns hier natürlich gerade auch ein bisschen beschäftigt indirekt, ist einerseits irgendwie die Bundestagswahl, muss man natürlich sagen. Da wollen wir jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen. Ich glaube, da kann man ganz unterschiedliche Blickpunkte zu haben, was da vielleicht jetzt irgendwie auch passiert ist und was das für unser Land bedeutet. Aber eine Sache, die sich tatsächlich schon so ein bisschen auch abgezeichnet hat in den letzten Wochen und Monaten und die immer mal wieder tatsächlich auch mit der politischen Entwicklung diskutiert wurde, ist so ein Gefühl der Spaltung in der Gesellschaft. Und Spaltung in der Gesellschaft bedeutet vielleicht nicht nur politische Spaltung, das kann ja wirklich auch ganz generell unser Miteinander betreffen, selbst natürlich am Arbeitsplatz. Ich habe mal eine Zahl mitgebracht, Karin, 74% aller Menschen in Deutschland haben Angst vor Spaltung in der Gesellschaft. Das hat eine Sonderbefragung der R&V-Versicherung herausgefunden. Also 74%, die sagen, für mich ist es gerade ein großes Thema, was irgendwie eine gewisse Verunsicherung natürlich auslöst. Und wie gesagt, ne, muss nicht nur politisch sein, kann genauso irgendwie natürlich auch ein Thema am Arbeitsplatz sein. Und ich habe mich schon gefragt, was sind so Situationen, wo wir das vielleicht auch sogar schon wiedererkennen würden, ne? Auch in der Arbeitswelt, am Arbeitsplatz, wo Spaltung vielleicht auch hier und da auch situativ wahrnehmbar ist. So, wie geht's dir damit? Sind das so Dinge, die du auch wahrnehmen würdest, auch in der Arbeitswelt?
Ich glaube, es ist gerade überall wahrnehmbar. Spaltung ist ja auch erstmal, ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, erstmal ein Teil von uns, leider. Also wir neigen einfach dazu, wir Menschen in die und wir zu denken. Ne? Das ist so das, was sich auf der Arbeit immer schnell beobachten lässt. Zu sagen, die sind schuld, die anderen Abteilungen, die Schnittstellen, ne? Oder was weiß ich. Also irgendwer ist ja immer irgendwie schuld. Und diese Mechanismen bei sich selbst erstmal so ein bisschen zu ergründen, hilft auf jeden Fall schon mal, um auch zu gucken, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich irgendwie unzufrieden bin. Ne? Weil gerade so im Frust, in der Unzufriedenheit verstärkt sich dieser Mechanismus. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wahrnehmbar. Was ich ganz spannend finde, ist an dem ganzen Setting, auch an dieser Angst vor Spaltung, dass in der Angst vor Spaltung viele Menschen in die Spaltung gehen. Also durch die Angst vor der Spaltung, die Spaltung verstärken, indem sie eben ihren Tunnelblick noch weiter verengen. Ne? Also ich habe Angst vor Spaltung, also frage ich gar nicht so genau nach, was die andere Person gerade meint und mir sagen will. Weil es könnte ja einen Konflikt geben oder wir könnten anderer Meinung sein. Ich habe Angst vor Spaltung, also höre ich gar nicht so ganz genau zu, weil eigentlich weiß ich, was meine Meinung ist und ich will vielleicht gerade gar nicht mit einer anderen konfrontiert werden. Da sind so viele Emotionen im Spiel. Und Das finde ich total wichtig, dass wir ja oft mit dem, was wir tun, eigentlich etwas vermeiden wollen, was wir damit aber dann wiederum fördern, ne? Und ich glaube, das, was ich so beobachte, ist, aus der Angst vor Spaltung spalten wir. Das ist total paradox. Und ein bisschen da weniger in die Vermeidung zu gehen, sondern wirklich mehr in die Auseinandersetzung mit anderen, würde auch gleichzeitig die Spaltung verhindern. Das finde ich total wichtig, sich das mal bewusst zu machen.
Finde ich einen total, total spannenden Punkt, ne? Also ganz generell kann man, glaube ich, erstmal auch auf so ein Gefühl von Angst auch nochmal eingehen. Überall da, wo Angst entsteht, und das ist das, was du ja auch sagst, entsteht ja diese Enge, ne? Also wir entkoppeln uns so ein bisschen. Angst ist ein großer Stressfaktor. Wir nehmen viel, viel weniger unser Gegenüber wahr, andere Perspektiven wahr. Wir sind weniger offen für das, was andere Menschen vielleicht tun und denken, wenn wir unter Angst stehen, so gesehen, ne? Und das natürlich auch, egal in welchem Kontext, aber jetzt auch, wenn ich jetzt mal an Arbeitskontext denke, in der Führung, in der Zusammenarbeit wahrzunehmen, ne? Wenn Menschen stark verunsichert oder stark unter Angst stehen vielleicht auch, dann sind wir auch ganz generell weniger gut darin, zu kooperieren, also auch zusammenzuarbeiten, neue Perspektiven zu sehen, andere Meinungen zu hören, gemeinsam bessere Ideen zu entwickeln, ne? Also es koppelt uns sehr voneinander ab, so dieses Gefühl. Und trotzdem ist es natürlich da, ne? Trotzdem ist es ja erstmal da und wir brauchen einen gewissen Umgang damit, um dann auch zu schauen, wie kommt man jetzt vielleicht von Angst wieder in Vertrauen, ne? Oder in Zuversicht oder in Verbindung. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die wir am Ende auch beantworten müssen.
Ja, und wenn wir über Verantwortung reden, dann finde ich, ist es gerade jetzt, gerade auch nach diesen Ergebnissen und gerade in dieser Zeit, unser aller Verantwortung, uns einander wieder mehr zuzuwenden und mehr zuzuhören, mehr zu versuchen zu verstehen, um Gemeinsamkeiten zu finden, statt die Unterschiede zum Trennungspunkt zu machen. Dive deeper. Und damit steigen wir auch direkt tiefer ein in das Thema Verantwortung.
Dive deeper, Verantwortung, heute unser großes Thema und man hat es, glaube ich, schon auch in unseren ersten drei Fragen gemerkt, wir alle haben immer mit Verantwortung natürlich auch zu tun, entweder indem wir vielleicht Verantwortung übernehmen, bewusst oder vielleicht uns auch mal unbewusst auflasten, aber natürlich gerade aus so einer Führungsperspektive ist natürlich immer mal wieder die Frage, wie können wir vielleicht auch unser Team in Verantwortung bringen? Was braucht es auch, damit Menschen Lust und Freude daran haben, Verantwortung zu übernehmen? Und dieser Frage wollen wir uns heute mal ein bisschen widmen.
Ja, ich muss echt sagen, mein totaler Eye-Opener, was Verantwortung und diesen ganzen Prozess angeht, hatte ich mal in der Begleitung auch von einem Geschäftsführer. Und der kam tatsächlich auch mit diesem Anliegen zu mir, dass er gesagt hat, so, hey, die Leute übernehmen irgendwie die Verantwortung nicht, dabei tue ich doch alles und trotzdem, ne, die Qualität reicht nicht aus. Und dann habe ich mir die Leute angeguckt und ich hatte wirklich so das Gefühl, das sind alles so unfassbar verantwortungsvolle Menschen, die haben ein totales hohe Ownership. Und in der weiteren Analyse hat sich wirklich auch für mich die Frage gestellt, die ich dann auch ihm mal gestellt habe, ne? Also, übernehmen die Leute die, also greifst du jetzt immer ein und sagst, du musst es eigentlich immer richten, weil die Leute die Verantwortung nicht übernehmen und die Qualität nicht ausreicht, oder übernehmen sie die Verantwortung nicht und die Qualität reicht nicht aus, weil sie es inzwischen auch einfach gewohnt sind, dass du ständig eingreifst. Und dass das eigentlich so ein Teufelskreis ist und so ein Problemmechanismus wird, das heißt, ich mit meiner Vorannahme, die übernehmen die Verantwortung nicht und ich greife jetzt voreilig ein, eigentlich auch wiederum dazu beitrage, dass Verantwortung nicht genommen wird. Das war für mich ein totaler Eye-Opener, warum eben Verantwortung oft so ein ganz schwieriger Prozess ist, um das so in die richtigen Bahnen zu lenken. Ja.
Total, ne? Und ich finde, auch so, wenn wir jetzt mit Teams und mit Führungskräften zusammenarbeiten, man merkt halt immer wieder das Potenzial von vielleicht auch, ich nenne es mal, wirksamer Verantwortungsübergabe ist halt so vielfältig, weil ein großer Painpoint, mit dem wir oft konfrontiert werden, ist ja auch erstmal Überlastung. Also Führungskräfte, die auch von sich aus sagen, ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ich habe so viel zu tun, so viele Projekte, so viele Aufgaben, so viele Anfragen immer wieder auf dem Tisch. Wie bekomme ich mich denn selbst überhaupt erstmal entlastet? Und naja, wenn wir nicht loslassen, wenn wir nicht bereit sind, Verantwortung wirklich mal ganzheitlich zu übergeben, dann wird diese Entlastung halt nie eintreten. Ne? Also das ist schon eine Sache, die wir häufig beobachten können, wie sehr das miteinander zusammenhängt. aber natürlich auch Wachstum im Team. Also wie sollen sich denn Menschen weiterentwickeln? Wie soll denn auch sowas wie ein Sinn in der Arbeit empfunden werden, Engagement, vielleicht irgendwo tatsächlich irgendwo auch eine positive Motivation sich entwickeln, wenn ich nie das Gefühl habe, als Mitarbeiter, Mitarbeitende so richtig etwas auch mal aus eigener Hand durchführen zu können, entscheiden zu können und das Gefühl zu haben, das ist jetzt mein Beitrag, den ich hier geleistet habe. Das sind ja Dinge, die sehr, sehr stark auch einfach miteinander verbunden sind.
Ja, absolut. Und man muss echt sagen, unsere Arbeitswelt ist auch einfach nicht darauf ausgelegt, ne, sind wir wieder beim Wort Vertrauen, ist auch einfach nicht darauf ausgelegt, radikal loszulassen und Menschen in großem Stil zu vertrauen, sondern ich sage es immer wieder, unsere Arbeitswelt fußt auf den Prinzipien des Misstrauens. Also wir müssen überprüfen, Verträge machen, Rahmenbedingungen, ne, als Dienstvorschriften, keine Ahnung, je nachdem, in welcher Branche ich so geprägt worden bin, gibt es da ja ganz unterschiedliche Gerüste. Aber es ist immer eigentlich darauf ausgelegt, sehr, sehr stark in die Kontrolle zu gehen. Und viele Führungskräfte sagen dann auch ganz klar, schön, wenn ich Verantwortung abgebe, aber am Ende muss ich ja dafür gerade stehen. Und das ist auch für viele genau die Sorge, dass sie im großen Stil Verantwortung abgeben und wenn es dann nicht funktioniert, selber dafür an den Pranger gestellt werden. Das heißt, ich glaube, es ist eine große Mischung auch aus einmal systemischen Voraussetzungen. Also das ganze System muss sich irgendwann auch mal ändern und reformieren an der Stelle. Wir müssen loslassen, weil wir die Komplexität sonst gar nicht mehr handeln können. Also wir können nicht mehr für alles Dienstvorschriften und Rahmenverträge schreiben und die dann auch noch tracken und nachhalten. Und auf der anderen Seite natürlich auch die ganz persönlichen Präferenzen, wie wir mit Verantwortung umgehen. Also beides muss sich einfach weiterentwickeln.
Total. Und wir haben uns deswegen mal so überlegt, für heute jetzt, für diese Folge, was können wir euch mit auf den Weg geben? Und natürlich macht es immer Sinn, erstmal auf den eigenen Einflussbereich zu gucken. Also was kannst du, was kann jeder Einzelne von euch tun, um vielleicht so ein Stück weit mehr in Richtung wirksamer Verantwortungsübergabe zu geben, vielleicht so ein bisschen natürlich das eigene Verhalten auch mal, die eigenen Denkmuster und Verhaltensmuster mal zu reflektieren, wenn es um Verantwortung geht. Dafür haben wir mal 4 Tipps mitgebracht und ich springe mal mit dem ersten rein, und zwar, dass wir natürlich, wenn es auch um Verantwortung geht, das nicht nach so einem Gießkannenprinzip einfach mal so über das ganze Team probieren zu verstreuen, sondern Verantwortung sollte sich auch immer an den Entwicklungsstand der einzelnen Mitarbeitenden irgendwie orientieren. Das ist was mir ziemlich häufig auffällt. Ne? Also wir haben jetzt irgendwo Aufgaben, die wir zu vergeben haben, und am Ende machen wir uns vielleicht gar nicht so richtig die Mühe, mal so zu gucken, welches Maß an Verantwortung passt eigentlich zu den Menschen in meinem Team und auch zu den einzelnen Personen. Wir werfen Aufgaben über den Zaun, wir werfen Projekte, Verantwortung über den Zaun, aber haben wirklich nicht so richtig das Gefühl dafür, welche Fähigkeiten, welche Stärken, welche Ressourcen, welche Kapazitäten hat eigentlich gerade mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin. Und es führt meistens zu eine von 2 Tendenzen. Entweder wir bringen Menschen in die Überforderung. Das passiert in dem Sinne, wenn die Verantwortung oder vielleicht irgendwo tatsächlich auch die Projekte zu groß sind für das, was vielleicht gerade an Ressourcen irgendwie auch verfügbar ist. Und Ressourcen können ja Fähigkeiten sein, kann auch Zeit sein, kann auch Unterstützung sein. Oder wir bringen Menschen in die Unterforderung, ne, wenn es halt einfach auch wiederum nicht matcht, aber eher in der Art und Weise, dass sich eine Person überhaupt nicht gefordert fühlt, gar keine Möglichkeiten hat, mal eigene Stärken zu beweisen oder sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und deswegen braucht es da natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ne? Also Verantwortungsübergabe im ersten Schritt ist auch sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr viel natürlich auch Kenntnis darüber, in welcher Situation ist gerade mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, was wollen sie, was können sie gerade tatsächlich auch leisten und wie passt das eventuell zu der Verantwortung, die ich übergeben möchte.
Ich mache mal direkt weiter mit dem zweiten Hack oder dem zweiten Punkt. Und das ist, wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen, echte Verantwortung abgeben, statt nur Aufgaben zu delegieren. Das ist ein riesen Unterschied. Und das müssen wir uns alle in unserer Arbeitsrealität mal bewusst machen, was eigentlich diesen Unterschied ausmacht. Und diese halbherzige Delegation von Aufgaben, die ist immer relativ einfach. Also es ist eine, ich habe ja vorhin auch gesagt, mach du es bitte aber so, wie ich es will. Ne? Das wäre, ich gebe Aufgaben ab, aber behalte die Verantwortung. Und das Problem daran ist, dass ich damit diesen Menschen einen sehr begrenzten Gestaltungsspielraum gebe. der vielleicht gar nicht zu den Präferenzen, den Ausprägungen und den Stärken dieser Person passt. Und ich nehme mir damit ja auch selber die Chance zu erfahren, was eigentlich noch alles daraus hätte werden können, was ich vielleicht nicht gemacht hätte, aber die Person ganz anders macht und vielleicht wird es viel, viel besser. Auf jeden Fall aber sind die Personen, die die echte Verantwortung haben und nicht nur die Aufgaben, die sie dann für jemanden erfüllen müssen als verlängerter Arm, sondern die echte abschließende Verantwortung haben, die sind glücklicher, selbstbestimmter und haben ein viel ausgeprägteres Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und das sind ganz große Gesundheitsfaktoren, die für emotionale Bindung sorgen und damit auch für Engagement. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein Team engagiert ist, produktiv, innovativ und emotional gebunden, dann ist es ein absolutes Muss, die ganze Verantwortung abzugeben in ganzen Rollen. Dazu einfach wirklich die Entscheidungsbefugnisse klären, also wirklich vorher einmal deutlich machen, wer darf was entscheiden, was sind vielleicht auch Akzeptanzkriterien, also eher Qualitätsmerkmale einer erfüllten Verantwortungsrolle, um da nochmal die Möglichkeit zu haben, gemeinsam Erwartungen zu klären und so weiter, aber dann auch wirklich laufen lassen, loslassen und sich überraschen lassen. Das dürfen wir wirklich mal üben, denn daraus entsteht echtes Ownership.
Und ich finde, man merkt auch schon bei den Tipps, ich glaube, so eine Dynamik, die wir häufig haben, ist so, wir schaffen es nicht so richtig, die Zügel aus der Hand zu geben. Ne? Also wir wollen ganz gerne unser Team loslaufen lassen und sehen natürlich irgendwo auch, was daraus entstehen kann. Aber auch dieser Tipp zeigt ja so dieses, dann wirklich mal auch die Zügel aus der Hand zu geben und Menschen machen zu lassen, das ist schon was, was vielen auch echt immer noch sehr schwer fällt.
Ja, das darf sich dann auch unangenehm anfühlen. Ne? Also ich glaube, wir werden dann sehr schnell konfrontiert auch mit unseren eigenen Antreibern und Mustern. Und das aber dann zu trennen und das als eigene Persönlichkeitsentwicklungschance zu nutzen, das ist die Challenge.
Ganz genau. Und das ist auch die Challenge bei unserem dritten Tipp. Und zwar auch mal auszuhalten, wenn es schief geht. Oha, das ist natürlich dann wirklich die Krux am Ende. Natürlich passieren Fehler, ne? Natürlich gehen Dinge irgendwo auch mal schief. Und vielleicht tatsächlich natürlich umso mehr, wenn wir jetzt nicht immer die ganze Zeit daneben stehen und uns überlegen, so, was kann ich jetzt tun, um meiner Mitarbeiterin oder meinem Mitarbeiter zu zeigen, was sie im nächsten Schritt wirklich zu tun oder zu entscheiden hat. Fehler am Ende sind natürlich Teil eines Lernprozesses und das sollten wir irgendwie in dem Sinne auch anerkennen und auch das natürlich irgendwo als Teil eines solchen Entwicklungsweges zumindest ja schätzen, würde ich mal sagen. Dementsprechend bedeutet auch dieser Tipp natürlich, Verantwortung so zu übergeben, dass wir nicht bei jedem Fehler direkt, ich sage jetzt mal, hinter dieser Person stehen und ich sage mal auf diesen Fehler tippen. Ne? Also hey, hier hast du was falsch gemacht und ich reiße jetzt die Zügel tatsächlich im nächsten Schritt wieder an mich. Ne? Das ist ja das, was häufig passiert. Irgendwie, wir warten eigentlich nur darauf, dass bestätigt wird, oh, die Person kann es vielleicht doch nicht oder macht es doch nicht so, wie ich es möchte und dann reiße ich im nächsten Moment wieder die Zügel in meine Hand. Was können wir stattdessen tun? Das Ganze mehr natürlich als einen gemeinsamen Entwicklungsprozess auch zu sehen und da können wir natürlich auch in einer Führungsrolle einen gewissen Rahmen für schaffen, also indem wir vielleicht regelmäßig Touchpoint schaffen, vielleicht irgendwo einchecken zusammen, gemeinsam natürlich reflektieren, wie auch eine gewisse vielleicht Verantwortungsübernahme gelingt, wie ein Projekt sich entwickelt, wo es Herausforderungen gibt, wo Dinge nicht funktioniert haben, aber auch wo Dinge sehr, sehr gut funktioniert haben. Und genau diese Reflexion, ja, ermöglicht uns ja in dem Sinne auch natürlich sowohl aus den guten Momenten als auch aus den weniger guten Momenten zu lernen. Und ganz ehrlich, das braucht es auch am Ende auch, damit wir uns weiterentwickeln können und wachsen können. Also dementsprechend irgendwo auch das auszuhalten und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass alles nicht immer perfekt läuft, gehört schon irgendwie mit dazu.
Ganz genau. Und da kann ich super anschließen mit dem vierten Punkt, bevor mir hier gerade die Stimme wegbleibt. Nummer vier, gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, ja, es ruckelt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, dann kommt natürlich auch unser Kontrollbedürfnis schnell wieder durch. Und Kontrolle verhindert Teamleistung. Deswegen ist unser vierter Hack da wirklich die Selbstbestimmung als Schlüssel zu sehen für freies und selbstbestimmtes Arbeiten. Und das heißt natürlich auch, dass ich mit meinem eigenen Kontrollbedürfnis sehr sparsam umgehen muss und mich da gut hinterfragen muss. Und der Reflex zur Kontrolle, Das ist, glaube ich, auch wieder eine Mischung aus dem, was das System einfach von uns fordert. Ne? Also wie gesagt, viele Arbeitsumgebungen sind einfach darauf ausgelegt, reporten zu müssen, beweisen zu müssen, was getan wurde und sich auch rechtfertigen zu müssen, natürlich. Und auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Bedürfnis nach Kontrolle, das mal mehr oder mal weniger ausgeprägt ist. Und wichtig finde ich immer, Kontrolle ist nichts, was diejenigen heraufbeschwören, die kontrolliert werden, sondern Kontrolle ist immer etwas, was diejenigen brauchen, die kontrollieren. Aus welchem Grund auch immer, aber es ist immer das eigene Bedürfnis und da ist eben auch der Hebel, der Einfluss, den ich nehmen kann, das zu verändern. Viele Führungskräfte sagen uns in dem Kontext, aber ich muss doch die Qualität sichern. Und da würde ich immer sagen, nein. Nein, müsst ihr nicht. Das können Teams mit euch gemeinsam auch wunderbar selbst. Also es gibt strukturelle Mechanismen und Prozesse, die man wirklich einführen kann, die für ein sehr gesundes Qualitätsmanagement sorgen, wo das Team auch wirklich selber viel tun kann, ohne sich kontrolliert zu fühlen und trotzdem die Qualität sichert. Man glaubt es kaum. Allein mal eine gute Logik von Retrospektiven oder einfach Reflexionsrunden einzuführen, um zu gucken, wie sind die Ergebnisse, was lief gut, was wollen wir verbessern. Allein das ist schon so ein Prozess, der richtig gut hilft, neben vieler, vieler andere Dinge, die man machen kann. Und es gibt einfach einen großen Unterschied zwischen, ich sitze auf deinem Schoß und gucke ganz genau, was du tust und lass mir alles reporten, oder ich bin an deiner Seite, ich weiß, wie es dir geht, weil wir gut im Austausch sind und wenn du mich brauchst, dann bin ich jederzeit da. Deswegen, das sei nochmal gesagt, viele Führungskräfte fragen uns auch immer, es ist doch total laissez-faire, ich kann ja nicht einfach wegsehen, das ist ja dann irgendwie blindes Vertrauen und da würde ich auch immer sagen, nee, mit laissez-faire Führung oder Wegsehen hat das auch nichts zu tun, im Gegenteil, ich bin super nah dran, aber am Menschen und nicht an den Arbeitsergebnissen und wenn ich weiß, wie es dem Menschen geht, immer meine Unterstützung anbiete und deutlich mache, dass wann immer mich der Mensch braucht, ich da bin, dann wird das automatisch funktionieren.
Und ich finde, das ist ein ganz entscheidender Prozess, weil es ist ja in dem Sinne auch vielleicht ein Umdenken in der eigenen Rolle. Also weg von, ich bin jetzt Qualitätsmanagerin quasi, hin zu, vielleicht bin ich in einer Rolle, die unterstützt, die, ich finde, auch immer verbindet, ne, mit anderen Menschen. Also das ist ja auch eine wichtige Qualität. Finde ich die richtigen Personen innerhalb, außerhalb einer Organisation, wo ich jemanden hinlenken kann für Wissen, für Erfahrungen, für Austausch. Wo kann ich vielleicht aber auch sehen, wo nochmal eine Person vielleicht tatsächlich einen gewissen Skill weiterentwickeln sollte oder wo ich vielleicht irgendwo auch der Person dabei behilflich sein kann, vielleicht auch Ressourcen bereitstellen kann, damit sich auch Fähigkeiten weiterentwickeln können. Und auf diesen Prozess kann ich ja als Führungskraft wirklich einen Blick haben. Ne? Das kann ich tun. Das ist am Ende meiner Rolle und damit habe ich immer noch genug zu tun. Ja, aber es ist halt eine ganz andere Rolle, als wenn ich jetzt probiere, alles zu kontrollieren. Und ich finde auch so als kleine Reflexion ist tatsächlich immer ganz hilfreich, mal zu schauen, wo sind denn vielleicht auch bei euch im Team gerade Mechanismen, und Karin, du hast das auch wunderbar beschrieben, auch natürlich systemisch, wo es eigentlich nur um Kontrollieren geht. Und welche Ressourcen werden damit eigentlich gebunden? Weil ich finde, das ist doch ein Thema, wo wir gerade in der jetzigen Zeit ein bisschen mehr auch ein Auge drauf legen sollten. Ne? Welche Ressourcen werden gerade gebunden, um einfach nur irgendein Kontrollbedürfnis zu stillen? Und manchmal ist es ja nicht mal nur persönlich, manchmal ist es ja systemisch und niemand hinterfragt es. Und was könnten wir stattdessen tatsächlich mit diesen Ressourcen alles tun? Ne? Und solche Dinge auch mal in Frage zu stellen, finde ich wichtiger als je zuvor.
Ganz wichtig, weil ist Fake Work, wie ich immer so schön sage. Ne? Sobald wir nur Dinge tun, weil das System es erfordert, ohne eigentlich einen Mehrwert zu schaffen, ist das Fake Work, unnütze Beschäftigung, schafft kein Ergebnis, weg damit. Das darf wirklich mal sehr ehrlich hinterfragt werden. Und das ist doch eigentlich auch eine schöne Challenge, oder?
Eine wunderbare Challenge.
Challenge yourself. Das heißt, guckt doch einfach mal, wo habt ihr solche Kontrollprozesse, bei denen ihr eigentlich sagt, das haben wir vielleicht schon immer so gemacht oder das wird so erwartet, und challenge die doch mal und versucht mal, es anders zu machen. Setzt euch vielleicht mit eurem Team zusammen und überlegt einfach mal, wie könnt ihr eure Arbeitsergebnisse selber richtig gut sichern in einem kollaborativen Prozess, ohne dass aufwendig kontrolliert werden muss. Und Welche Rollen habt ihr vielleicht noch nicht so klar geschnitten, dass die ganze Verantwortung genommen werden kann? Finde ich auch eine super wertvolle Frage und auch challenging genug, glaube ich, oder Benjamin?
Challenging genug auf jeden Fall. Und wir sind ja auch immer Freunde von Experimentieren und dementsprechend vielleicht ist das ja tatsächlich ein spannendes Thema, um mal mit dem Team 30, 60 Tage sowas einfach mal auszuprobieren. Also werft mal Kontrollmechanismen da, wo sie nicht für euch nicht unbedingt notwendig und sinnstiftend sich anfühlen. Werft die doch mal über Bord und guckt mal, was passiert. Was fehlt denn wirklich? Welcher Report fehlt? Ne? Wo fehlt irgendwo nochmal die fünfte Feedback-Schleife oder die Routine, die ihr eingestellt habt, um irgendwo wieder so ein bisschen nachzuhaken, wie es gerade um ein Projekt steht? Was fehlt wirklich und was führt am Ende dazu, dass ihr wirklich gemeinsam das Gefühl habt, okay, da hat jetzt tatsächlich ein Ergebnis und eine Qualität drunter gelitten? Und was sind natürlich alternative Wege, die ihr gehen könnt? Also auch natürlich gemeinsam als Team zu reflektieren, euch miteinander zu verbinden und vielleicht tatsächlich auch so etwas wie Verantwortung auch im Team tatsächlich ein bisschen stemmen zu können, auch fernab von euch in einer Führungsrolle. Es muss nicht immer alles über euren eigenen Tisch laufen. Auch das Team alleine kann das oft ziemlich gut hinbekommen, wenn man es dann mal lässt.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort und wir sind auch schon wieder am Ende angekommen mit unserer Folge zum Thema Verantwortung. Wir hoffen, es war für euch was dabei, was ihr direkt mal ausprobieren wollt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn er euch gefällt. Das ist für uns immer ein unglaublich schönes Feedback und natürlich auch total hilfreich. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
Vielen Dank euch und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.